Herzlich willkommen zu einem Podcast der Audi-Uni. Das ist ein Projekt der Ostfalia, die als Hochschule für angewandte Wissenschaften an 4 Standorten Studiengänge anbietet. Mit der Audi-Uni kannst du in ein Studium hineinschnuppern, als Gasthörer auch Zertifikate ablegen und so einen ersten Schritt in Richtung Bachelor gehen. Dieser Podcast ist Teil einer Serie zum Online-Marketing. In jeder Episode beantworten wir eine Frage aus dem weiten Themenfeld. Mein Name ist Olli und heute geht es um die Beantwortung der Frage: Was ist bei einer Webanalyse in Bezug auf die Datenschutzgrundverordnung zu beachten? Das Ziel dieser Episode: Ihr sollt die rechtlichen Risiken einer Webanalyse einschätzen können. Das heißt auch, eure Webanalytics am Datenschutz auszurichten. Wir sprechen natürlich hier auch darüber, was passiert oder passieren kann, wenn eine Analyse nicht datenschutzkonform durchgeführt wird. Am Anfang wollen wir euch jetzt mit der Datenschutzgrundverordnung vertraut machen. Abgekürzt heißt sie DSGVO. Was ist denn eigentlich Datenschutz? Hier könnten wir jetzt antworten: Der Schutz von Daten natürlich. Der Grundgedanke von Datenschutz ist aber tatsächlich nicht der Schutz von Daten. Er soll in erster Linie die Menschen schützen, und zwar vor möglichst vielen Risiken, wenn seine personenbezogenen Daten gespeichert werden. Wie wird denn der Datenschutz geregelt? Wenn wir von der DSGVO sprechen, dann meinen wir die sogenannte Datenschutzgrundverordnung auf europäischer Ebene. Daneben gibt es Gesetze und Verordnungen auf nationaler und weitergefasster internationaler Ebene. Zum Beispiel das Bundesdatenschutzgesetz, kurz das BDSG. Im Mittelpunkt der Datenschutzrichtlinien in Deutschland steht jedoch die EU, die DSGVO der Europäischen Union. Bevor wir näher auf die Regelung eingehen, blicken wir zunächst einmal ein paar Jahre zurück. Wir wollen euch ein Gefühl dafür geben, wie wichtig Datenschutz ist. Im Jahr 2016 hat das soziale Netzwerk Facebook dem Unternehmen Cambridge Analytica unerlaubt Zugang zu den Daten von Millionen Facebook-Profilen verschafft. Cambridge Analytica war ein Datenanalyseunternehmen, das es in dieser Form nicht mehr gibt, nachdem es im Jahr 2018 Insolvenz anmelden musste. Das Unternehmen hatte via Facebook die Möglichkeit, unzählige Daten von Nutzern zu verarbeiten. Besonders problematisch: Das geschah alles in den Zeiten des US-Wahlkampfes, als es um die Präsidentschaft von Donald Trump ging. Daran erinnert ihr euch sicher. Der Verdacht stand im Raum, dass Wähler durch unerlaubte Werbung, die sie auf ihrem Facebook-Account zu sehen bekamen, zugunsten Donald Trumps beeinflusst worden sein könnten. Dies wurde zwar nie endgültig bewiesen, allerdings musste sich Facebook für den Skandal entschuldigen. Wir wissen am Ende nicht, ob die Nutzer über Wahlwerbung beeinflusst wurden. Aber das Beispiel zeigt gut, wie wichtig der Schutz von Daten ist und welche Auswirkungen es hat, wenn dieser nicht gewährleistet ist. Aber nicht nur Facebook, auch andere Unternehmen wie beispielsweise der Discounter Lidl oder auch die Telekom sind schon durch fehlenden Datenschutz aufgefallen. Am Rande bemerkt: Auch das Web-Analytics-Tool Google Analytics ist in Bezug auf den Datenschutz umstritten. Ihr wollt mehr über Google Analytics erfahren? Dann hört euch gerne die Episode 4a an. Dort gehen wir auf verschiedene Analytics-Tools genauer ein. Um es zusammenzufassen: Das Thema Datenschutz ist in den letzten Jahren immer mehr in den Blick geraten. Seit dem 25. Mai 2018 ist die bereits erwähnte Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union in Kraft getreten. Das bedeutet, die Regeln zur Verarbeitung personenbezogener Daten wurden in der gesamten EU vereinheitlicht. Viele Datenschutzskandale führten in der Vergangenheit zu Bußgeldern. Wenn ein Unternehmen hier ein schlechtes Bild abgibt, dann wirkt sich das zumeist auch auf das Image aus. Deshalb gilt heute eigentlich durchgängig: Datenschutz ist eine wichtige Unternehmensaufgabe. Auch schon vor dem Inkrafttreten der DSGVO gab es feste Gesetze zum Datenschutz, wie zum Beispiel das Bundesdatenschutzgesetz oder das Teledienstdatenschutzgesetz. Allerdings wurde das Thema noch nicht in gleicher Weise ernst genommen wie nun seit Einführung der EU-DSGVO. Um euch bestens über die Datenschutzgrundverordnung in Bezug auf Webanalysen aufzuklären, haben wir uns die Hilfe eines Profis geholt. Wir lassen ihn sich am besten einmal selbst vorstellen.
Hallo, mein Name ist Martin Schirmbacher. Ich bin Rechtsanwalt bei Herting Rechtsanwälte in Berlin. Bin hier schon sehr lange tätig und schon über 15 Jahre Rechtsanwalt, vor allem in dem IT-Bereich und mit dem Thema Online-Marketing intensiv befasst, habe sogar mal ein Buch darüber geschrieben.
Dr. Martin Schirmbacher wird uns durch diese Episode begleiten und uns all die wichtigen Fragen beantworten, die bei einer datenschutzkonformen Webanalyse wichtig sind. Wie ihr bereits gehört habt, ist das Thema Datenschutz seit dem Inkrafttreten der DSGVO sehr präsent. Auch in der Öffentlichkeit wird immer mehr darüber berichtet. Natürlich ist die komplette Verordnung viel zu lang und umfangreich, um sie hier vorzustellen. Ziel dieser Episode ist es, alle relevanten Aspekte des großen Regelwerkes für eine datenschutzkonforme Webanalyse zusammenzustellen. Ihr findet die gesamte EU-Datenschutzgrundverordnung aber im Begleitmaterial, sodass ihr sie euch jederzeit in Ruhe durchlesen könnt. Was uns in Bezug auf Webanalytics am meisten interessiert, ist die Frage: Was ist konkret das Problem bei der Durchführung von Webanalysen in Bezug auf den Datenschutz? Und worauf muss bei der Durchführung einer Webanalyse überhaupt genau geachtet werden? Dr. Martin Schirmbacher, warum schlagen Datenschützer bei dem Thema Webanalyse Alarm?
Das Hauptproblem an der Webanalyse aus Datenschützersicht ist, dass man beobachtet sich fühlen mag als Nutzer, dass man den Eindruck bekommt, irgendwelche anderen, die bösen Internetkonzerne, erfahren Dinge über einen selber, von denen man vielleicht gar nicht weiß, dass man sie preisgegeben hat. Und insbesondere, wenn dort nicht Profile gebildet werden, wenn man also Webanalyse nicht betreibt im Sinne von, ich gucke mal, wie viele Leute auf meine Website kommen, sondern tatsächlich ein Interesse daran hat, wer konkret auf die Website kommt, etwa um anschließend Werbung personalisieren zu können, Websites dynamisieren zu können, also sprich die Websites in Abhängigkeit davon aufzubauen, was man über den Nutzer erfahren hat vorher, dann besteht so eine Befindlichkeit oder eine Befürchtung, dass man ja so ein bisschen der gläserne Nutzer wird und das Internet mehr über einen selber weiß als man selber. Es gibt ja immer wieder so Berichte darüber, dass Amazon schon weiß, wenn Frauen schwanger sind, bevor es die Frauen wissen. Und in diese Richtung, da spielt natürlich, ohne Webanalyse kann man solche Aussagen nicht treffen. Das ist so die Hauptbefürchtung.
Um es zusammenzufassen, es geht grundsätzlich darum, dass sich die Nutzer beobachtet fühlen. Sie können nicht einschätzen, ob und welche Informationen eine Website über sie hat, wenn sie diese besucht haben. Die Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung sollte diesem Gefühl ein Ende bereiten. Die Grundlage des Datenschutzes ist der Schutz von Personen in ihrem Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Noch einmal. Die Grundlage des Datenschutzes ist der Schutz von Personen in ihrem Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Das bedeutet, Personen können selbst entscheiden, welche Daten sie preisgeben wollen. Das gilt für personenbezogene Daten. Unternehmensdaten werden dabei ausgeschlossen. Aber was sind denn überhaupt personenbezogene Daten? Bei personenbezogenen Daten handelt es sich um all jene Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Das sind zum Beispiel Informationen wie die Adresse, die Berufsbezeichnung, die Konfession oder das Haushaltseinkommen. Daten, die einer Person nicht zuzuordnen sind, wie zum Beispiel reine Unternehmensdaten, fallen demnach nicht unter die DSGVO. Die Definition des Begriffs personenbezogene Daten findet ihr auch nochmal in Artikel 4 Nummer 1 der Datenschutzgrundverordnung. Schaut gerne in das Begleitmaterial. Wie ihr wisst, erheben die Web-Analytics-Tools personenbezogene Daten der Website-Besucherinnen und Besucher. Damit ist es möglich, die Website-Aktivitäten zu interpretieren. Es können Rückschlüsse gezogen werden, die bei der Optimierung des Online-Auftritts helfen. Wie können die Unternehmen nun personenbezogene Daten der Besucherinnen und Besucher erheben und trotzdem den Schutz der Personen gewährleisten, so wie es die DSGVO vorschreibt? Es gibt Möglichkeiten, eine Webanalyse datenschutzkonform, also nach Vorschrift der DSGVO, durchzuführen. Nämlich mit einer sogenannten explizit genehmigten Webanalyse. Was man unter einer solchen versteht, erklärt euch zuerst Dr. Martin Schirmbacher. Danach gibt es noch einmal eine kurze Zusammenfassung.
Wenn wir jetzt reden von explizit genehmigte Webanalyse, dann ist sozusagen eine Webanalyse gemeint, wo die Nutzer eingewilligt haben. Das ist wohl der sicherere Weg. Ja, insbesondere, wenn man es so ausgestaltet, dass die Nutzer eine relativ leichte Möglichkeit haben, Nein zu sagen. Ja, dann ist das halt sicherlich ein datenschutzkonformer Weg. Allerdings auch nur, wenn ich wirklich weiß, was das Tool, was ich dort einsetze, alles tut. Damit muss man sich befassen und kann sich da nicht einfach übernehmen, was irgendwo anders auf irgendeiner anderen Website dazu steht, sondern man muss tatsächlich herausfinden, welche Daten dieses Tool erhebt, speichert, wann es gelöscht wird und so weiter. All das muss man dort in einer Datenschutzinformation tun und dann die entsprechende Einwilligung dazu einholen.
So, wir haben Dr. Schirmbacher zur explizit genehmigten Webanalyse gehört. Noch einmal zum Verständnis. Eine datenschutzkonforme Möglichkeit der Webanalyse ist eine sogenannte explizit genehmigte. Das heißt, wenn der Nutzer einer Erhebung, Speicherung und Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zustimmt, dies also ausdrücklich genehmigt, dann dürfen die Daten auch verwendet werden. Es muss allerdings deutlich gemacht werden, welche Daten genau gespeichert werden. Nach Artikel 7 der DSGVO muss diese Einwilligung vom Verantwortlichen nachgewiesen sein. Meist ist hierbei eine schriftliche Form der Einwilligung notwendig. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, welche Möglichkeiten der schriftlichen Einwilligung es da gibt. Darauf gehen wir im Laufe der Episode noch etwas genauer ein. Wir halten also fest. Wenn wir Web Analytics datenschutzkonform durchführen wollen, können wir dies mithilfe einer Einwilligung der Erfassung, Speicherung und Verarbeitung der Daten jedes einzelnen Nutzers tun. Das ist die eine Möglichkeit. Es gibt aber noch eine Alternative. Die Einwilligung von allen Nutzern einzuholen, kann unter Umständen gar nicht so einfach sein. Das könnt ihr euch bestimmt gut vorstellen. Als Alternative zur explizit genehmigten Webanalyse gilt die sogenannte anonymisierte Analyse. Wie der Name es schon sagt, ist der Nutzer hier also anonym auf einer Website unterwegs. Es werden Daten gespeichert, ohne zu wissen, wer genau dahinter steckt. Bei der anonymisierten Webanalyse muss darauf geachtet werden, dass sämtliche gespeicherte Daten separat von personenbezogenen Daten, wie der IP-Adresse oder dem Namen, gespeichert werden. Diese dürfen auch im Nachgang keinesfalls zusammengeführt werden. Dann ist es nicht notwendig, von jedem Nutzer eine Einwilligung einzuholen. Unter dem Strich ist es in dieser Variante weniger aufwendig für den Webanalysten. Gleichzeitig bedeutet das aber natürlich auch, dass diese Art von Tracking ungenauer ist. Der eigentliche Sinn des Trackings liegt schließlich im Sammeln von personenbezogenen Daten. Am liebsten möchte man ja Nutzerprofile erstellen, um das eigene Angebot anzupassen und zu verbessern. Dafür benötigt man personenbezogene Daten. Ihr merkt, aus diesem Grund kann sich der Aufwand einer explizit genehmigten Webanalyse tatsächlich lohnen. Entscheidet man sich für eine explizit genehmigte Webanalyse, gibt es einige Möglichkeiten, diese Zustimmung der Website-Besucherinnen und Besucher zu erhalten. Welche? Das erklärt hier wieder Dr. Martin Schirmbacher.
Man ist dort vollständig frei als Website-Betreiber. Es gibt nicht einen konkreten Weg, den man gehen muss, um eine Einwilligung einzuholen. Es gibt natürlich die Voraussetzungen, die die DSGVO vorsieht für das Einholen von Einwilligungen. Die muss man einhalten. Da hat zum Beispiel der Europäische Gerichtshof gerade vor kurzem ein viel beachtetes, viel besprochenes Urteil gefällt, dass es nicht ausreichen soll, dass wenn ich an einem Gewinnspiel teilnehme und dort alle möglichen Erklärungen abgeben muss, ja, Verständnis mit Teilnahmebedingungen und ja, ihr könnt mal das Foto, was ich hochgeladen habe, zu Werbezwecken verwenden und so weiter. Und dort war ein weiteres Feld. Ich bin damit einverstanden, dass Cookies gesetzt und ausgewertet werden und dort war sozusagen ein Häkchenfeld und dieses Häkchen war schon vorbelegt in dem konkreten Fall. Und da sagt der Europäische Gerichtshof, so geht's nicht, es muss ein echtes Opt-in sein. Aber wie und wo man die Einwilligung einholt, da gibt es Gesetz nicht vor. Ich kann das bei einem Registrierungsprozess machen. Ich kann es machen, wenn die Leute auf die Website kommen. Es muss halt passieren, wenn man meint, man braucht die Einwilligung, muss es passieren, bevor man dann mit dem Tracking anfängt. Und die gängigste Möglichkeit, und da sprießen ja nun die Cookie-Banner wie Pilze aus dem Boden überall, die gängigste Möglichkeit ist tatsächlich über so einen Cookie-Layer oder eine Cookie-Wall, je nachdem wie das konkret aufgebaut ist, also irgendein Interaktionsfeld auf der Website, wo ich gebeten werde als Nutzer zu bestätigen, dass ich mit dem Setzen von Cookies einverstanden bin. Und wenn ich eine Analyse, ein Web-Tracking-Einwilligung brauche, dann reicht es nicht, dort was von Cookies zu schreiben, sondern dann muss ich dort auch hinschreiben, dass ich damit einverstanden bin, dass eben ein solches Tracking stattfindet. Muss man sich dann die Einzelheiten anschauen. Aber ja, und dann sollte es so sein, dass der Nutzer dort also diese Einwilligung erteilen kann, indem er dort auf Akzeptieren klickt oder ja, einverstanden oder ja, ich will, sagt. Und ja, jetzt kommt man so ein bisschen in die Feinheiten, ob es zum Beispiel zulässig ist, da keine Nein-Möglichkeit vorzuhalten, sondern nur eine Einstellungen vornehmen Variante und dann auf der zweiten Ebene die Möglichkeit hat, dann bestimmte Auswahl zu treffen, Marketing-Cookies zuzulassen oder nicht und so weiter. Da haben wir jetzt in den letzten 2 Monaten wahrscheinlich 30, 40 Mandanten dazu beraten und ich habe keine einzige Lösung 2-mal gesehen. Also es ist tatsächlich so, dass dort je nach Unternehmen und je nach Besonderheit und je nachdem, was Sie dort auch für ein Tool einsetzen, immer unterschiedliche Lösungen bei rauskommen. Das heißt, da gibt es keine One-Size-Fits-All-Lösung. Es gibt bestimmte Anbieter, die Website-Betreiber einfach einbinden können mit einem Cookie-Banner, aber auch da kommt man nicht umhin, sich sozusagen genau zu überlegen, was wollen wir eigentlich konkret für ein Opt-in haben, und das muss man dann entsprechend umsetzen.
Noch einmal kurz zusammengefasst. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich als Website-Betreiber die Zustimmung von Nutzern zu holen. Am häufigsten wird ein Cookie-Layer oder eine Cookie-Wall eingesetzt. Ein Cookie-Layer ist eine Anzeige, die den eigentlichen Inhalt einer Website verdeckt und erst verschwindet, sobald man sein Häkchen gesetzt hat. Das habt ihr bestimmt schon bei einigen Websites gesehen. Eine Cookie-Wall beschränkt den Zugriff auf eine Website. Wenn man also nicht mit dem Speichern seiner Daten einverstanden ist, werden manche Inhalte für denjenigen gesperrt. Bei so einem Layer oder einer Wall muss genau erwähnt werden, ob es sich um Cookies oder um ein Web-Tracking handelt. Zusätzlich muss auch deutlich gemacht werden, welche Daten genau gespeichert werden. So ein Layer erscheint für gewöhnlich direkt beim Öffnen der Website oder bei der Registrierung. Wann und wie ein Layer eingeblendet wird, darin ist der Website-Betreiber jedoch relativ frei. Woran er jedoch festgebunden ist? Es muss ein Opt-in vorhanden sein. Das bedeutet, dass der Nutzer selbst aktiv zustimmen muss, dass seine Daten gespeichert und analysiert werden. Achtung! Jetzt kommt noch eine neue, wichtige Information hinzu. Stimmt der Nutzer einer Datenspeicherung zu, heißt das nicht, dass die Website-Betreiber nun die Macht über diese Daten haben. Einmal zugestimmt und Pech gehabt. So funktioniert das nicht. Die Nutzer besitzen nämlich zu jeder Zeit ein Auskunfts- und Korrekturrecht. Der Person, deren Daten erhoben wurden, muss es jederzeit möglich sein, sich über die gespeicherten Daten zu informieren, sie zu korrigieren oder sogar zu löschen, sofern der Verantwortliche kein Recht zur Speicherung besitzt. Das heißt für Website-Betreiber, sie müssen den Nutzern zu den von ihnen gespeicherten Daten auf Wunsch jederzeit Zugang verschaffen. Jetzt kennt ihr beide Möglichkeiten, eine Webanalyse datenschutzkonform durchzuführen. Durch eine explizit genehmigte oder eine anonymisierte Webanalyse. Gehen wir nun aber einen Schritt weiter. Bei einer datenschutzkonformen Webanalyse gibt es eine Menge zu beachten. Und natürlich gibt es auch Konsequenzen, wenn man sich nicht daran hält. Was genau passiert, wenn gegen die Vorschriften der DSGVO verstoßen wird, erklärt euch Dr. Martin Schirmbacher.
Also was droht beim Datenverstoß? Es gibt viele unterschiedliche Rechtsfolgen, die ein Datenschutzverstoß hat. Der Grund, warum die DSGVO in aller Munde ist, warum wir über die DSGVO sprechen und warum wir in den letzten Jahren um ungefähr 10 oder 15 Kolleginnen gewachsen sind die horrenden Bußgelder, die die DSGVO vorsieht. Es gibt noch ein paar andere mögliche Folgen, dass sich auch private Nutzer beschweren können, möglicherweise sogar Ansprüche geltend machen können. Aber das Hauptthema ist, dass es Bußgelddrohungen gibt. Und jetzt, während es in dem ersten halben Jahr, nachdem die DSGVO wirksam wurde, überall in Europa seit Mai 2018 relativ ruhig war und man eher geguckt hat, was die anderen machen, gibt es jetzt eigentlich kaum noch einen Tag, wo nicht irgendein großes Bußgeld verhängt und veröffentlicht wird innerhalb Europas. Ja, der krasseste Fall ist, dass die britische Datenschutzbehörde angekündigt hat, zwei Bußgelder zu verhängen gegen Marriott und British Airways wegen Datenpannen, die dort passiert sind. Und nur, dass man mal eine Vorstellung bekommt, Marriott soll, wenn es so kommt, 100 Millionen Euro Bußgeld zahlen und British Airways sogar fast 200 Millionen. Dagegen nehmen sich die Bußgelder, die in Deutschland verhängt worden sind, noch vergleichsweise bescheiden aus. Ein großes Immobilienunternehmen in Deutschland ist jetzt das erste Unternehmen, was mit einem wirklich großen Bußgeld belegt worden ist, weil sie angeblich ein Archivierungstool einsetzen, also nicht Webanalyse, sondern ein Archivierungstool einsetzen, was nicht ermöglicht, dass man Daten tatsächlich löschen kann. Und dort sollen Informationen über Mietinteressenten gelandet sein, die dann nie Mieter geworden sind. Und da sagt man, naja, das hättet ihr aber löschen müssen. Und das soll jetzt das Unternehmen 14,5 Millionen Euro kosten. Das ist natürlich eine Stange Geld, die man dann lieber in den Datenschutz investiert hätte, als sie der Behörde zu geben, sozusagen.
Wir halten fest. Beim Verstoß gegen die DSGVO drohen im Normalfall Bußgelder und, wie wir eben gehört haben, auch ganz schön hohe. Die Strafen erstrecken sich von Geld über Freiheitsstrafen und Schadensersatzansprüchen bis hin zum Tätigwerden der Gewerbeaufsicht, dem Eingreifen der Aufsichtsbehörde oder zu einer Abmahnung durch einen Verbraucherschutzverband. Je nach EU-Mitgliedstaat sind unterschiedliche Aufsichtsbehörden zuständig. In Deutschland ist die Aufsichtsbehörde zum Beispiel der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit mit Sitz in Bonn. Im Begleitmaterial findet ihr einen Link zur entsprechenden Website. Ein hohes Bußgeld kann einem Unternehmen wirklich wehtun. Doch meist geht mit ihm noch etwas Verheerenderes einher. Der Imageschaden. Wenn es zu einem Datenschutzskandal kommt und darüber öffentlich berichtet wird, dann wirft dies ein schlechtes Licht auf das Unternehmen. Wie hoch ein Bußgeld ist, hängt vom Jahresumsatz des verantwortlichen Unternehmens ab. Die Regelung findet ihr in Artikel 83 der DSGVO. Dort steht:
Bei Verstößen werden Geldbußen von bis zu 20 Millionen Euro oder im Fall eines Unternehmens von bis zu 4% seines gesamten, weltweit erzielten Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahrs verhängt, je nachdem, welcher der Beträge höher ist.
Das Konzept zur Bußgeldbemessung bei Verstößen gegen die DSGVO wurde am 14. Oktober 2019 veröffentlicht. Ihr findet es im Begleitmaterial. Kommen wir an dieser Stelle aber noch einmal auf das Beispiel von Martin Schirmbacher zurück. Das Immobilienunternehmen Deutsche Wohnen soll durch ein Archivierungstool personenbezogene Daten von Mietinteressenten gespeichert haben. Durch das Archivierungstool war das nachträgliche Löschen dieser Daten nicht möglich. Das verstieß gegen die DSGVO. Nach dem Konzept der Bußgeldmessung wurde ein Bußgeld von über 14,5 Millionen Euro eingefordert. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wer denn überhaupt kontrolliert, ob die Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung eingehalten werden. Wie eben schon erwähnt, ist je nach EU-Mitgliedstaat eine unterschiedliche Aufsichtsbehörde zuständig. Aber auch jedes Bundesland verfügt über eine eigene Datenschutzbehörde, die für die Einhaltung der DSGVO sorgt. In Niedersachsen ist das beispielsweise Barbara Thiel mit Sitz in Hannover. Die Website dazu findet ihr auch im Begleitmaterial. Im Unternehmen selbst wird auch oft die Stelle eines Datenschutzbeauftragten besetzt, welcher sozusagen zwischen der Aufsichtsbehörde und dem Unternehmen den Datenschutz sicherstellt. Vor allem ein Tracking-Tool haben die Datenschutzbehörden ganz besonders im Auge: Google Analytics. Es ist nicht nur das am häufigsten genutzte Werkzeug zur Nutzeranalyse weltweit, es ist von Anbeginn an auch sehr umstritten. Der Einsatz von Google Analytics ist, glaubt man unterschiedlichen Landesbeauftragten für den Datenschutz, nicht datenschutzkonform. Warum das so ist, erklärt uns Dr. Martin Schirmbacher in seinen eigenen Worten. Ich werde euch dann seinen Standpunkt wie immer im Nachgang noch einmal verdeutlichen.
Hintergrund ist vor allem, dass Google Analytics natürlich ein sehr kraftvolles, ein sehr großes Tool jedenfalls ist und man Google, aber auch vielen anderen Werbenetzwerken unterstellt, die Daten über die Websites der einzelnen Google-Kunden, also unsere Websites, nicht einfach nur so zu erheben und nur für diesen Kunden zu erheben, sondern im Hintergrund mit den Daten noch mehr zu tun, insbesondere Auswertungen vorzunehmen, die über verschiedene Websites hinweggehen. Ja, wenn man auf 6 Seiten surft, wo Google Analytics installiert ist, hat Google theoretisch die Möglichkeit zu wissen, dass man die gleiche Person ist. Sie sagen zwar, sie machen das nicht, sondern dass halt die User-IDs, die dort vergeben werden und die Cookies, die dort vergeben werden, jeweils bezogen sind auf die Website und kein quasi Cross-Website-Tracking im Hintergrund stattfindet. Das ist aber die Befürchtung der Datenschutzbehörden. Und in der Tat, wenn das so wäre, dann wäre das nochmal eine andere Ebene und dann müsste man tatsächlich sagen, darüber muss ordentlich informiert werden und eine Einwilligung eingeholt werden, bloß bis jetzt ist es nicht so. Ja, also wenn man Google fragt, sagen die explizit, das machen sie nicht und deshalb finde ich, dass die Datenschutzbehörden dort möglicherweise, weil es ein großes amerikanisches Unternehmen ist, mit zweierlei Maß messen, weil es eben andere Tools gibt, wo man dann eher so gesagt, ja, das sei ja vielleicht schon zulässig.
Ein entscheidender Kritikpunkt, den Dr. Martin Schirmbacher erläutert, ist das Cross-Website-Tracking, also ein Tracking über verschiedene Websites hinweg. Sobald eine Person auf mehreren Websites unterwegs ist, deren Daten von Google Analytics erfasst werden, kann Google theoretisch diese Daten miteinander verbinden. Das Werkzeug weiß also, dass es sich um die gleiche Person handelt, die hier klickt. Genaueres dazu erfahrt ihr in der Episode 7a. Außerdem besteht die Möglichkeit, Nutzern IP-Adressen zuzuordnen, sobald man einen anmeldepflichtigen Google-Dienst verwendet, wie zum Beispiel Gmail oder einen YouTube-Kanal. Datenschutzrechtlich betrachtet gibt Google Analytics den Nutzern keine Garantie dafür, dass die Nutzerdaten nicht mit Angaben verknüpft werden, die den Nutzer eindeutig identifizieren. Schauen wir uns die Datenschutzerklärung von Google Analytics an. Unter dem Thema Gründe für die Datenerhebung durch Google steht unter anderem folgender Satz:
Unter Umständen werden die durch uns erhobenen Daten zu den oben beschriebenen Zwecken dienst- und geräteübergreifend kombiniert.
Es ist demnach nicht auszuschließen, dass Google die Nutzerinnen und Nutzer von Internetangeboten, die bei Diensten von Google angemeldet sind, durch das erstellte Nutzerprofil identifiziert. Ein weiterer Kritikpunkt besteht darin, dass Google die Nutzungsdaten in die USA übermittelt, dorthin, wo die DSGVO nicht gilt. Bezüglich der Kritik an Google, die Daten in die USA zu übermitteln, finden wir in der Datenschutzerklärung von Google Folgendes.
Wir betreiben Server auf der ganzen Welt. Deshalb können Ihre Daten auf Servern verarbeitet werden, die außerhalb des Landes liegen, in dem Sie leben.
Laut Telemediengesetz, kurz TMG, ist eine Datenübermittlung in andere Länder nur mit einer Einwilligung der Nutzer erlaubt. Das bedeutet, sollte Google die gespeicherten Daten auch in andere Länder übermitteln, müsste der Nutzer eigentlich darüber aufgeklärt werden und seine Einwilligung geben. Weitere Bedenken liegen in der Löschung der gespeicherten Daten. Wie ihr bereits gehört habt, laut DSGVO müssen die Nutzer jederzeit die Einwilligung der Speicherung ihrer Daten widerrufen oder Informationen darüber einfordern können. Sie können auch auffordern, die vorhandenen Daten zu löschen. In der Datenschutzerklärung heißt es:
In einigen Fällen speichern wir Daten für einen festgelegten Zeitraum, statt eine Möglichkeit anzubieten, sie zu löschen.
Die eben genannten Punkte sind hier nur beispielhaft aufgeführt, um die vielen Kritikpunkte an der Datenerhebung und Speicherung von Google sichtbar zu machen. Als Reaktion auf die zunehmende Kritik der Datenschutzbehörden setzte Google eine neue Softwarefunktion ein, welche die IP-Adresse der Nutzer anonymisiert. Damit soll eine Zuordnung zu einer natürlichen Person verhindert werden. Nach Auffassung der deutschen und europäischen Datenschutzbehörden jedoch ist dies nicht ausreichend. Google musste schon mehrfach hohe Bußgelder bezahlen. Im Jahr 2017 zum Beispiel ein Bußgeld in Höhe von 2,42 Milliarden Dollar. Es gibt also eine ganze Reihe von Kritikpunkten. Um noch etwas näher an das Thema einzusteigen, solltet ihr euch die Datenschutzerklärung von Google anschauen. Den Link dazu findet ihr wie immer im Begleitmaterial. Jetzt wisst ihr, wieso es beim Einsatz von Google Analytics Bedenken gibt. Trotzdem ist es das weltweit meistgenutzte Analysetool. Ich erkläre euch nun, wie ihr als Webanalysten die Dienste von Google Analytics datenschutzkonform einsetzen könnt. Wichtig ist hierbei: Die datenschutzrechtliche Verantwortung bei der Nutzung von Tracking-Tools wie Google Analytics, Matomo oder WebTrack liegt beim Website-Betreiber und nicht beim Tool-Anbieter. Wenn also ein Unternehmen zum Beispiel Google Analytics für das Tracking seiner Website einsetzt, liegt die Verantwortung auch beim Unternehmen. Damit Web Analytics zum Beispiel mit Google Analytics datenschutzkonform durchgeführt werden können, sollte auf folgende Aspekte geachtet werden. Erstens, es sollte ein Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung mit Google abgeschlossen werden. Google ist als Anbieter von Google Analytics ein Auftragsnehmer, sodass Website-Betreiber und Betreiberinnen vor dem Einsatz von Google Analytics einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung abschließen müssen. Seit dem Inkrafttreten der DSGVO im Mai 2018 hat Google diesen Prozess in elektronischer Form abgebildet, indem der Zusatz zur Datenverarbeitung über die Kontoeinstellungen abgeschlossen wird. Schaut euch hierzu den Link im Begleitmaterial an. Zweitens. Außerdem muss eine Datenschutzerklärung auf der Website einsehbar sein. Hier ist es wichtig zu erwähnen, welches Tool eingesetzt wird, was es genau macht und dass es jederzeit möglich ist, die Erfassung der eigenen Daten abzulehnen. Drittens. Ein weiterer wichtiger Punkt liegt in der Anonymisierung der IP-Adressen. Dafür stellt Google Analytics den Google Anonymizer zur Verfügung. Das ist eine zusätzliche Funktion von Google Analytics, die ermöglicht, die IP-Adressen technisch zu anonymisieren. Damit ist eine Zuordnung zu einer natürlichen Person ausgeschlossen. Es handelt sich dabei um eine Code-Erweiterung namens Anonymize IP. Diese müssen Website-Betreiber manuell in den Programmcode der Tracking-Software einbringen. Schaut auch hierzu gerne im Begleitmaterial. Dort findet ihr weitere Informationen und auch eine Anleitung, wie ihr das Ganze umsetzen könnt. Viertens. Ein vierter und letzter wichtiger Punkt diesbezüglich ist das Löschen von alten Daten. Das heißt, die Website-Betreiber sollten die gespeicherten Daten nicht allzu lange aufbewahren, sondern nach dem Ablauf festgelegter Zeiträume automatisch von Google löschen lassen. Die kürzeste Dauer hierfür sind 14 Monate. Dies waren 4 Tipps an Unternehmen oder angehende Webanalysten, die eine datenschutzkonforme Webanalyse mit Hilfe von Google Analytics durchführen wollen. Wenn ihr also einmal ein Unternehmen gründen oder zukünftig als Webanalysten arbeiten wollt, dann wisst ihr jetzt, was zu tun ist. Hier noch einmal alles auf einen Blick. Ihr wisst jetzt, inwiefern die DSGVO die Webanalyse einschränkt, welche Möglichkeiten es gibt, eine Analyse datenschutzkonform durchzuführen, was droht, wenn die Analyse nicht datenschutzkonform durchgeführt wird und woran die Strafe gemessen wird, wer die Einhaltung der DSGVO kontrolliert und warum das weltweit beliebteste Tracking-Tool Google Analytics umstritten ist. Nachdem wir nun alle Punkte einer Webanalyse bezogen auf die DSGVO beleuchtet haben, wollen wir abschließend von Dr. Martin Schirmbacher wissen, welches Webanalyse-Tool er denn nun letztendlich empfiehlt. Seine Antwort darauf ist folgende.
Also ich habe ja jetzt länger ausgeführt, dass ich auch Google Analytics nicht für evil halte, aber es gibt tatsächlich Tools, die auch von den Datenschutzbehörden positiver beurteilt werden. Die machen es vor allem daran fest, dass das Tool lokal, also auf dem Server des Website-Betreibers installiert werden kann und deshalb der Tool-Anbieter auf die Daten nicht zugreifen kann. Das macht natürlich einen großen Unterschied. Ja, wenn man Google lokal installieren könnte und Google dort, also Analytics lokal installieren könnte und Google dort nicht drauf zugreifen könnte, dann wären die Vorwürfe, ihr macht doch da im Hintergrund irgendwas vom Tisch. Ja, ein beliebtes Tool heißt Matomo. Es ist möglicherweise noch besser bekannt als PIVIC oder PIVIC Pro. Ein auf Open Source basiertes Tool, was tatsächlich lokal installiert werden kann. Gibt es auch in einer kostenpflichtigen Variante mit noch ein paar Features dazu. Und da sagen selbst die Datenschutzbehörden, naja, also wenn man das lokal installiert und verhindert, dass dort Daten nach draußen gehen, dann sei das also eine zulässige Variante. Ich sträube mich so ein bisschen dagegen, da eine Unterscheidung zu machen, weil die Unterschiede gar nicht so gravierend sind. Es werden exakt die gleichen stimmt nicht, aber es werden von der Kategorie her ähnliche Daten erhoben und natürlich auch bei PIVIC eine Zuordnung vorgenommen dazu, welcher Nutzer das jetzt gerade ist. Ja, die Tatsache, dass das woanders läuft, in der Cloud liegt, andere Tools scheinen mir nicht dazu geeignet zu sein, das geht halt nicht. Aber ja, wenn man diese Unterscheidung machen will und sagen will, na, dann nehmen wir vielleicht hier lieber ein sichereres Tool, dann kann man auf dieses PIVIC oder Matomo zurückgreifen. Da sagen selbst zum Teil die Datenschutzbehörden, dass das ohne Einwilligung gehe.
An dieser Stelle möchte ich euch noch den Hinweis geben, dass wir in Episode 4a auf die verschiedenen Web-Analytics-Tools eingehen. Hier sprechen wir unter anderem auch über Matomo, das Dr. Martin Schirmbacher eben erwähnt hat. Damit wären wir auch schon wieder am Ende unserer Episode. Zusammenfassend gibt es bei der Durchführung einer Webanalyse datenschutzrechtlich einige Punkte zu beachten. Seit dem Inkrafttreten der DSGVO können Personen selbst entscheiden, welche personenbezogenen Daten über sie gespeichert oder preisgegeben werden. Für eine ausführliche Webanalyse benötigt man diese Daten. Um diese erheben zu dürfen, gibt es 2 Möglichkeiten. Eine explizit genehmigte Analyse, bei dem der Nutzer einwilligen kann, dass seine Daten gespeichert und verwendet werden. Diese Einwilligungen können sich Websites zum Beispiel per Cookie Layer oder Cookie Wall holen. Wichtig hierbei? Der Nutzer muss aktiv zustimmen. Ein bereits vorausgefülltes Feld ist nicht datenschutzkonform. Hinzu kommt, dass er erklären muss, welches Tool benutzt wird und welche Daten gespeichert werden. Gleichzeitig muss der Nutzer darüber informiert werden, dass er die gespeicherten Daten jederzeit einsehen und sogar auch ändern und löschen kann. Apropos Löschen. Die Unternehmen sind dazu verpflichtet, die gespeicherten Daten des Tracking-Tools zu löschen, sobald diese Daten nicht mehr gebraucht werden. Dann gibt es da noch die anonymisierte Analyse, eine Alternative mit weniger Aufwand. Hier werden Nutzer und ihre IP-Adressen und weitere personenbezogene Daten nicht miteinander verbunden. Der Nutzer bleibt also anonym. Ob die Vorschriften der DSGVO eingehalten werden, kontrolliert die Datenschutzbehörde. Jedes Bundesland hat seine eigene und manche Unternehmen stellen sogar Personen ein, die zwischen Unternehmen und Datenschutzbehörde agieren. Wer sich nicht an die Vorschriften hält, riskiert ein Bußgeld. Die Höhe des Bußgeldes wird am Jahresumsatz des Unternehmens gemessen. Für diese Strafe kommt das Unternehmen auf. Das Tracking-Tool haftet hierfür nicht. Die Datenschutzgrundverordnung im Hinblick auf Web-Analytics-Tools ist ein komplexes Thema. Website-Betreiber müssen sehr genau arbeiten, um auf der sicheren Seite zu sein und keinen Verstoß zu begehen. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, die Episode so oft anzuhören, wie ihr möchtet. Als Hilfestellung haben wir euch wieder einige Empfehlungen im Begleit- und Zusatzmaterial hinterlegt. Wenn ihr auf den Reiter Materialien klickt, dann gelangt ihr direkt dorthin. Wie immer kannst du dich dann anschließend mit den Übungsaufgaben auf die Modulabschlussprüfung vorbereiten. Es sind noch Fragen offen? Kein Problem, dann nutze doch gerne die Kommentarfunktion. Ich danke euch wie immer fürs Zuhören und wünsche euch gutes Gelingen. Bis zur nächsten Episode bei deiner Audio-Uni.